Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen. Mein Name ist Philipp Sandner, ich bin der Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute hier in unserem Podcast Block 52 mit Maximilian Bruckner. Er ist Head of Sales and Marketing bei 21 E6 Capital aus der Schweiz und dort gibt es das Thema Metaverse, was dort zunehmend erschlossen wird. Es gibt das Thema Kryptofund mit einer Datenbank. Wir sprechen über all diese Themen, über das Sentiment, über den Kryptowinter. Wir sprechen über Coinbase, Binance und auch die jüngste Ankündigung von Apple in dem Bereich Augmented Reality, also Klammer auf Metaverse, Klammer zu, aktiv zu werden. Ja, Max, ich freue mich, dass wir hier heute sprechen können. Wir wollen über verschiedene Themen sprechen, das Metaverse, das Thema Kryptofunds natürlich, dann das Thema Kryptowinter, Coinbase, Binance. Das sind so die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Aber vielleicht zum Starten, stell doch du dich einfach mal vor.
Ja, hallo Philipp, danke, dass ich wieder hier sein darf bei Block 52. Mein Name ist Max Bruckner. Ich arbeite bei 21 E6 Capital. Wir sind eine kleine Krypto-Investment-Advisory-Boutique mit Sitz in der Schweiz. Wir fokussieren uns sehr auf Kryptoanlagen für professionelle Investoren, bewegen uns da auch im Metaverse-Bereich aktuell, haben ein paar Indexlösungen gebaut und haben sonst einen Fokus auf Kryptofonds, Krypto-Hedgefonds und wie Investoren dadurch einen Mehrwert gewinnen können, also durch aktives Management in dem Bereich.
Sehr schön. Dann lass uns einfach direkt in das Thema einsteigen. Also die letzten Wochen war ja sehr aufregend, gell? Wir sprechen gleich über den Kryptowinter, Binance, Coinbase, aber vielleicht vorneweg mal das Thema Apple mit der Brille. Hat das was mit dem Metaverse zu tun oder baut Apple hier sein eigenes Metaverse? Was ist da so seine Lesart? Oder kommt vielleicht auch wieder neue Dynamik rein in alle Richtungen?
Ich glaube, eine neue Dynamik ist auf jeden Fall dabei. Apple stellt nicht einfach so ein komplett neues Produkt vor. Das bedeutet meistens, dass sich da viele Gedanken darüber gemacht haben und auch, dass die Produkte oft richtig gut sind. Man hat ja oft gehört, dass so Augmented Reality, Virtual Reality Brillen bisher etwas unangenehm zu nutzen waren, auch weil man die Hände ja voll hatte. Man hat ja Controller in den Händen gehabt, immer noch. Das hat Apple jetzt einigermaßen gelöst, dieses Problem. Also da bin ich sehr gespannt, ab wann die Dinger in den Apple-Läden stehen, dass man die auch mal ausprobieren kann. Ich glaube, was man bei Apple gesehen hat, ist eben ein starker Fokus auf so einen alltäglichen Gebrauch, würde ich sagen. Also viel Entertainment hat man ja gesehen mit Filmen und sehr immersiven Erfahrungen, wenn man sich Filme anschaut. Ein bisschen Gaming auch. Und ich glaube, was Leute noch ein bisschen unterschätzen, ist, wie gut das als Arbeitstool wird, weil man sich nicht mehr, ich sag mal, vier verschiedene Bildschirme kaufen muss, wenn man das benötigt, sondern man mit diesem Ding ja quasi mit nur einem Mac mit mehreren Bildschirmen arbeiten kann. Ich glaube, das wird spannend. Auf der anderen Seite sehen wir ja den Weg von Facebook mit Meta und Meta Quest. Ich denke, ein großer Unterschied ist, dass bei Apple der Fokus etwas mehr auf ja, diesem Augmented Reality-Thema geht, also dass man sehr wohl weiß, was um einen herum geschieht, dass man seinen Raum noch sieht. Und ich glaube, auch das ist ein interessanter und wichtiger Schritt für das Metaverse. Ich meine, dass jetzt nicht direkt die Metaverse-Coins eine Rallye gemacht haben nach den Neuigkeiten, wäre, denke ich, auch nicht, hätte man nicht erwarten sollen, haben sie ja auch nicht. Aber es zeigt einfach, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat. Und Philipp, das haben wir ja auch schon mal gesagt, und wir glauben das auch bei 21 E6, dass ein sehr großer Treiber für das Metaverse und vor allem die Adoption dieser Idee des Metaverse und für die Nutzer ist die Technologie. Weil wenn sich die Technologie verbessert, dann wird auch die User Experience einfacher, wie wir es jetzt bei Apple gesehen haben. Und da war das meiner Meinung nach ein massiver Schritt nach vorne.
Ja, also ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Diese Apple-Brille ist natürlich schon faszinierend. Die Frage ist, spielt da das Metaverse, was wir so im Kopf haben, also wirklich dezentrale virtuelle Welten, Decentraland und so weiter, spielt es da eine Rolle? Ich glaube, man kann es noch nicht richtig erkennen. Das, was Apple macht, ist ja Folgendes. Die schmeißen ihr Ding auf den Markt relativ teuer mit dem Ziel, dass da einfach die Profis, ja, also Developer, Gamer und so weiter, anfangen zu programmieren, Apps zu programmieren. Und interessant ist ja Folgendes. Das Video, was man da als Werbevideo gesehen hat, hat ja einen relativ klaren Fokus auf Arbeiten, gell? Also Arbeiten und Entertainment. Ich setze mich zu Hause auf die Couch und schaue dann in Zukunft nicht mehr auf einem Bildschirm in 5 Meter Entfernung, also der Fernseher, ein Video, sondern ich kann den Video auf riesengroß anschauen, also quasi komplett die Augenfläche. Also Entertainment, gleiches mit Computerspielen. Und dann wird auch das Thema Profi-Arbeiten, also Knowledge Worker, wird in den Mittelpunkt gestellt. Also, dass ich verschiedene Bildschirme links und rechts habe. Und was ich spannend finde, ist eigentlich, dass das Metaverse mit seiner 3D-Erfahrung überhaupt gar nicht integriert ist. Warum? Weil das wahrscheinlich für den Nutzer eine Nummer zu viel wäre. Man darf den Nutzer nicht überlasten. Und deswegen ist es interessant, dass eigentlich diese 3D-Funktionalität viel zu kurz kommt und Apple nur die 2D-Funktionalität, also einen 2D-Bildschirm in den Apple-Gläsern zeigt und die 3D-Funktionalität, wie man sie früher gesehen hat, von Google zum Beispiel, Outdoor-Navigation und so weiter, vollkommen auslässt. Ja. Also das ist wirklich interessant, wie das geframed wird. Und früher oder später kommt da mehr in den Metaverse-Bereich zustande, ganz klar. Und natürlich wird man sowas wie Decentraland und Sandbox, wenn es dann besser ist und besser funktioniert, auch in 3D auf einer Apple-Brille anschauen können. Oder denkst du, dass hier ein Silo-artiges Metaverse entstehen wird, so wie Apple ja tolle Produkte baut, aber immer schön siloartig und halbwegs geschlossen?
Ich denke, so ein Mittelweg, also Apple ist ja auf jeden Fall vorsichtig und versuchen immer natürlich auch ihr Ökosystem besser auszuspielen. Ne? Da passieren ja auch viele der Economics von Apple an sich. Aber ich denke schon, dass sobald die Plattform für die Developer geöffnet wird, dass auch neue Apps in den App Store für diese Brille kommen können, wird sich da sicherlich viel tun. Und dann könnte auch so eine App von Google Maps zum Beispiel kommen und so weiter. Also das war ja Philipp, du wirst dich wahrscheinlich auch erinnern, das allererste iPhone, da gab es auch noch keine Apps von dritten Parteien. Da gab es nur die 6 Apps, die von Apple halt gemacht waren und die drauf waren. Und das kam dann alles erst. Und ich glaube, genau so eine Entwicklung werden wir mit der Brille auch verwenden, weil ich würde mal sagen, für die meisten Leute sind die meistgenutzten Apps auf ihrem iPhone nicht die Standard-Apps, die von Apple quasi schon kommen, sondern das ist dann halt WhatsApp, Google Mail und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist die Pforte noch recht weit offen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum Metaverse, wie wir sie jetzt kennen und wie wir es definieren, im dezentralen Sinne nicht darüber betreten werden können zukünftig. Aber wahrscheinlich wird es da auch vielleicht nochmal eine Generation brauchen bis zum neuen Produkt. Und wir müssen natürlich auch gucken parallel, wie entwickeln sich diese Metaverse wie Decentraland und Sandbox parallel, weil wenn die sich nicht weiterentwickeln, dann wird man ja den Teufel tun, quasi mit so einer Brille, die so eine hohe, gute grafische Auflösung zu haben, sich dann in ein Metaverse zu transportieren, wo die Auflösung plötzlich schlechter ist irgendwie und das alles sich anfühlt wie ein Videospiel vor 15 Jahren und nicht wie heute. Also das muss noch zusammenfinden, würde ich sagen.
Auf alle Fälle wird man jetzt sehen, dass quasi in der Folge gerade Apple mit seiner unglaublich großen Anhängerschaft von tollen Programmierern beginnen wird, Metaverse-Apps oder halt, ja, Vision Pro-Apps zu bauen, sobald das Ding erhältlich ist. Das wird relativ schnell gehen. Und bis aber dann die weite Verbreitung passiert, wird es Jahre dauern. Wir dürfen es nicht vergessen, das Apple iPhone wurde ja, glaube ich, auf den Markt gebracht 2004, 2005 als Apple iPhone 1. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht mal einen App Store. Es gab nur ein paar Apps und viele Leute wussten eigentlich gar nicht, was man mit dem Apple iPhone anfangen sollte. Erst mit der Version Apple 3. Dann ein paar Jahre später wurde das iPhone eigentlich so richtig nützlich. Also es hat ein paar Jahre gedauert, das wird jetzt hier auch so sein. Das heißt, wann würde man richtig tolle Apps, richtig tolle Killer-Anwendungen sehen? Vielleicht in 2, 3 Jahren. Ja, vor allem, wenn das Ding dann kleiner wird, wenn die Batterielaufzeit besser wird und. Aber auf jeden Fall kommt hier einiges für den Metaverse-Bereich an. Aber wie gesagt, das ist alles nichts, was übermorgen passiert, sondern es wird lange dauern. Dem wirst du wahrscheinlich zustimmen.
Absolut.
Ja, was haben wir hier noch auf der Liste? Das kam ja wirklich mitten im Krypto-Winter, diese Nachricht. Wir dürfen auch hier nicht vergessen, gell? Der Krypto-Winter ist ja noch mitten im Gange. Wir sind im Monat 6 nach FTX. Wir sind 1,5 Jahre von dem Bitcoin All-Time-High entfernt seit 1,5 Jahren mit riesengroßer Volatilität, ist der Bitcoin relativ wackelig, stagniert und ist aber eigentlich runtergefallen mit dem kleinen Aufwärtstrend Anfang des Jahres. So vielleicht mal meine Einladung zu dem Thema Kryptowinter. Würdest du dem zustimmen oder wie nimmst du die Szene momentan wahr?
Ja, ich stimme dem zu. Ich glaube, wir hatten viele Leute haben einen kleinen Trugschluss vielleicht gezogen Anfang des Jahres, Januar, Februar, als es da eine kleine Rallye gab bei Bitcoin und Ethereum, weil wenn man ein bisschen tiefer geguckt hat, hat man gesehen, es waren eigentlich fast nur Bitcoin und Ethereum, also wirklich diese Blue-Chip-Crypto-Assets, die eine positive Kursentwicklung Anfang des Jahres hatten, also 2023. Die meisten Altcoins, kleineren, sind da nicht mitgezogen. Und das ist ja eigentlich meistens ein Zeichen für einen Bullenmarkt wieder, dass quasi die ganze Branche wieder anzieht. Ich denke aber auch, dass sich das Sentiment schon verbessert hat. Vielleicht nicht so wie am Anfang gedacht. Es hat sich verbessert, auch trotz Neuigkeiten wie SEC, Binance, Coinbase. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das sehen wir auch ganz klar bei der 2026. Wir machen gerade eine kleine Fundraise-Runde und man sieht einfach, Interesse besteht und wir haben keine großen Schwierigkeiten, würde ich mal sagen, hier unsere Runde zu füllen und die Investoren einzusammeln, die wir benötigen. Man muss allerdings sagen, es geht hier natürlich nicht um Investitionen direkt in Kryptoassets, sondern es ist natürlich eine Beteiligung an einem Fintech, an einem Startup in dem Fall. Also dazu sind die Leute bereit, auch Startups, die wirklich komplett in der Kryptobranche ausschließlich verankert sind wie wir. Das ist scheinbar noch vor allem, ich sag mal, für Investoren in Deutschland und in der Schweiz vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ist aber trotzdem, finde ich, ein Zeichen, dass es geht. Ich glaube zum Beispiel, dass vor 5 Monaten so ein Fundraising nicht so gut durchgegangen wäre wie heute. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es tatsächlich Sommer ist und die Leute sind besser gelaunt. Aber das war so meine bisherige Einschätzung.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Also wenn man den momentanen Markt so ein bisschen auseinanderdröselt, dann sieht man jetzt jüngst auch wieder den Absturz von den Altcoins, also mit allen möglichen Second-Layer-Lösungen und so weiter und so fort, wurde ja getriggert jetzt durch diese Klagen, sprechen wir gleich drüber. Aber der Bitcoin und Ethereum, also die Top-2 Blue-Chips, bleiben ja relativ stabil und trotzdem bewegt sich in Summe eigentlich alles seitwärts. Ja, das heißt, so ein richtig großer Hype ist überhaupt gar nicht erkennbar. Es hat sich so ein bisschen so ein Mini-Hype ergeben Anfang des Jahres, als der Bitcoin von 20.000 auf 27.000 hochgeschossen ist. Aber wie du gesagt hast, hat sich das primär durch eine Abkopplung von Bitcoin ergeben. Die anderen Altcoins haben sich nicht so positiv entwickelt. Das hat dann dazu geführt, dass der Bitcoin und Ethereum an Marktanteil zugelegt haben. Beides zusammen ist ja inzwischen bei 67%, gell? Also beides zusammen war auch schon mal bei 55%, also Bitcoin und Ethereum Marktanteil. Inzwischen sind wir bei 67%. Das heißt, die anderen Altcoins von Avalanche bis, weiß ich nicht, Binance Coin und alles Mögliche wurden runterkomprimiert von 45% Marktanteil auf jetzt 33. Ja, da sieht man, was quasi sich wie entkoppelt hat in den letzten Monaten. Wie würdest du das beurteilen, was jetzt eben hier die Klage ausgemacht hat von der SEC gegen Binance und gegen Coinbase?
Ja, man sieht, also was man am Markt natürlich sieht, ist, was du angesprochen hast, die Altcoins werden so ein bisschen gedämpft, also da sinken die Preise oder nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr deutlich. Ich glaube, das liegt ein bisschen an der speziellen Linie, die das SEC zumindest scheinbar bisher fährt, dass man eben sehr speziell auf verschiedene Tokens eingeht. Ich meine, Coinbase hat ja quasi eine Liste bekommen, welche Trading-Paare Probleme darstellen und welche nicht. Und da waren Bitcoin und Ethereum nicht enthalten. Grundsätzlich finde ich, muss ich sagen, und da bin ich einfach auch nicht neutral, finde ich die Klagen von der SEC ein Wahnsinn in gewisser Weise, weil die Branche fragt schon seit längerer Zeit, vor allem dort, plädiert auf eine klare und deutliche Regelung. Ich meine, Coinbase hat sich schon häufig mit der SEC getroffen, auch im Zuge des IPOs. Coinbase ist ja börsengelistet. Und da gab es sicher schon viele Diskussionen und auch aus der Sicht von Coinbase muss es komplett unverständlich sein, wie dann die SEC nach dem erlaubten IPO dann nochmal Coinbase verklagt aufgrund verschiedener Trading-Paare. Und was ja auch mit drinnen stand, ist ja, dass Coinbase irgendwie drei verschiedenen Tätigkeiten nachgeht. Ich glaube, das ist Börse, Broker und Dienstleistung, oder muss ich nochmal schauen, was genau das war. Aber das war ja auch schon zu Zeiten des IPOs im Geschäftsmodell von Coinbase drin. Was ich ein bisschen verständlicher finde, ist die Klage gegen Binance. Da geht es größtenteils darum, dass oder viel darum, dass Binance halt amerikanische Kunden angeworben hat, dass die Binance US und Binance global nicht angemessen getrennt haben. Das kann ich verstehen. Das war eine Regel, die sie schon immer hatten. Deswegen gab es ja zum Beispiel auch bei FTX getrennte Einheiten, FTX US und FTX global quasi und so weiter. Und das ist vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema, hat aber natürlich trotzdem genau denselben Beigeschmack wie die Coinbase-Klage auch. Und was man sieht, ist, die SEC, angeführt von Gary Gensler, die versucht, ja, was sich teilweise anfühlt wie so eine Vendetta gegen die Kryptobranche in den USA zu führen, aber ohne wirklich eine klare Regel zu geben, an die sich die Leute dann auch halten können. Weil wenn man sagt, man möchte das alles regeln und man möchte, dass das reguliert vonstatten geht alles, dann stellt man eben etwas auf, so wie die Mika hier in Europa oder sowas. Aber dann fängt man nicht an, einfach einzelne Akteure zu verklagen. Also finde ich, ja, einfach unverständlich und vor allem nicht wirklich, ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, aus Sicht der SEC heraus, für die USA.
Also ich glaube, da hast du einen ganz interessanten Punkt gesagt. Das ist also wirklich teilweise unverständlich, was da passiert, weil alles, was Coinbase macht, ist wirklich kein Geheimnis. Das ist eine börsennotierte Firma mit Prospekt und Ad-Hoc-Mitteilungen am Kapitalmarkt. Das Geschäftsmodell war klar, es war von Anfang an klar, welche Tokens da gelistet sind. Und trotzdem wird jetzt Coinbase trotz dieser ganzen Transparenz ja verklagt für Dinge, die Coinbase gemacht haben soll, die aber schon seit Jahren auf dem Tisch liegen. Also das ist wirklich ganz merkwürdig, was da passiert. Es wirkt wie so eine Art Feldzug gegen Unregistered Securities. Das kann ich teilweise ja sogar verstehen, gell? Also Bitcoin ist dezentral, es gibt keine Emittenten, aber andere Tokens wurden quasi herausgegeben wie so eine Art IPO, wie so eine Art Aktienemission und haben auch aktienähnliche Facetten, ja, gerade Staking Coins, Lido und ähnliches zum Beispiel, kann man schon anerkennen als Unregistered Securities. Aber was ich daran so frustrierend finde und auch unfair ist, das ganze Thema liegt seit mindestens einem Jahr auf dem Tisch, gell? Also seit 1,5 Jahren ungefähr sind Leute wie ich, du und andere, wir haben immer wieder gesagt, Amerika wird das Thema anpacken und es ist unklar. Und ich persönlich dachte ja, dass letztes Jahr im August hier Gesetze und so weiter kommen, kam alles nicht. Es kamen auch bis heute keine Gesetze, sondern stattdessen werden halt quasi Regeln erzeugt durch Klageschriften. Ja, also das finde ich nicht gut, zumal man damit eben unglaubliche Verunsicherung in der amerikanischen Kryptoindustrie erzeugt. Kriegst du das auch so mit bei Krypto-Funds oder vielleicht bei Service-Providern, die dann vielleicht überlegen, woanders hinzugehen und wenn ja, wohin?
Ja, genau das wollte ich auch gerade ansprechen und ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Also ja, wir kriegen das bei Fonds mit. Wir haben ja eine Krypto-Fonds-Datenbank aufgesetzt, die es seit Anfang des Jahres gibt, mit ja, über 1000 Krypto-Fonds, Krypto-Hedge-Fonds. Das heißt, wir sind viel im Austausch mit diesen Fonds, auch mit den Fonds-Service-Providern, also Börsen, Prime-Brokern, Verwahrern und so weiter. Und man sieht eigentlich durchgängig Probleme in den USA, auch schon seit, muss ich sagen, schon vor den Klagen. Wir haben auch von großen Börsen gehört, die jetzt wirklich sehr, sehr bewusst ihre Präsenz in Europa ausweiten können. Wir kennen auch Fonds, die in den USA trotz sehr guter Performance und vielen Investoren den Fonds geschlossen haben, weil sie Probleme hatten, Fiat Rails zu finden. Also man sieht einen Zug, der abfährt aus den USA. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sich hier in Europa sitzen, die sagen, die freuen sich, Europa kann hier mal Vorreiter sein, wir haben eine gute Regulierung und die kommen alle hierher. Aber was viele Leute vergessen und was trotzdem problematisch ist, auch wenn, ist, dass viele der Investoren in den USA sitzen. Das heißt, also ja, wir sehen von Fonds und eigentlich von allen, die professionell in der Branche tätig sind, einen langsamen, aber stetigen Zug nach Europa, auch in den Mittleren Osten natürlich, Dubai und so weiter, Singapur, auch Asien. Aber das bedeutet nicht, dass die Investoren mitziehen, sage ich mal, oder nicht direkt. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die Leute vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht haben, dass es der europäischen Kryptobranche, sage ich mal, nichts bringt, wenn einfach nur die das in den USA verboten wird, sage ich mal, oder die Leute nach, die Firmen nach Europa kommen, weil hier die Regulation progressiv ist, wenn die ganzen progressiven Investoren, Venture Capitalgeber, Krypto-Direktinvestoren alle immer noch in den USA sitzen, weil da geht erstens viel Liquidität flöten, viel Fundraising-Power flöten, und das wird die Branche um Jahre zurückwerfen trotzdem.
Ja, vielleicht noch zu Binance. Was ist da so deine Einschätzung, Max?
Also ich persönlich versuche, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber ich persönlich versuche Binance wenig zu nutzen, auch weil man hier einfach, finde ich, gute Alternativen hat in Europa auch. Ich habe schon öfters mal gehört, auch von Binance-Mitarbeitern, überall, also in London, in Deutschland, in eigentlich fast überall, dass es leider doch ein einigermaßen chaotischer Laden ist. Deswegen, wie gesagt, die Klage kann ich halt einfach ein bisschen mehr nachvollziehen als die gegen Coinbase, weil das sich vielleicht auch teilweise auf anderen Themen stützt. Ob Binance jetzt nach Europa, ich meine, Binance ist ja sowieso überall aktiv. Binance darf ja auch offiziell, so wie ich das verstanden habe, keine deutschen Kunden werben. Ich glaube, es gibt aber viele Leute in Deutschland, die Binance verwenden. Die bewegen sich schon sehr oft, glaube ich, recht bewusst in der Grauzone, können das aber auch, weil sie ja recht schnell, du hast es ja im Vorgespräch kurz gesagt, sie können ja recht schnell ihre Strategien ändern und sich verändern, weil sie eben nicht börsengelistet sind. Die agieren halt wie ein Mittelständler. Man hört quasi auf CZ und kann da sehr schnell, glaube ich, auch den Ansatz verändern. Und das ist ein bisschen flexibler als jemand wie Coinbase. Die sind, ne, wie du gesagt hast, börsengelistet. Die können nicht einfach sich aus den USA zurückziehen, weil es da auch viele Shareholder natürlich gibt, denen das wichtig ist.
Okay, und siehst du jetzt, also mein faszinierend ist ja schon zu sehen, dass die ganzen Altcoins abgestürzt sind, aber dass trotz dieser zwei Klagen von Amerika ein wirklich wichtiger Markt gegen die zwei größten Börsen auf der Welt, die Dutzende Millionen Kunden haben, also wirklich, also locker 50 Millionen plus, würde ich sagen, beide gemeinsam, eher deutlich mehr. Ist es nicht erstaunlich, dass der Bitcoin-Preis dann nicht deutlich abgesackt ist, sondern eigentlich nur so um 2-4%?
Ja, es ist erstaunlich, es ist erfreulich. Gut, ich glaube, ich gucke es mir gerade an. 7 Tage 5% bei Bitcoin, das ist immer noch in Maßen. Wir kennen ja die Volatilität von Bitcoin auch gut. Ich glaube, da hat sich einfach was verfestigt in den Köpfen der Leute über die letzten Jahre. Ich meine, ja, viel oder fast das ganze Geld in Bitcoin und Ethereum ist Retail, also zumindest nicht institutionell, das weiß man. Und dennoch hat sich das gehalten, genauso wie die Rallye Anfang des Jahres, während parallel eine Bankenkrise in den USA abläuft und in der Schweiz auch, dann war ja auch etwas, das hätte man vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass zur selben Zeit der Bitcoin-Preis 30% ansteigt, wie quasi reihenweise die Banken umfallen. Ich glaube, dass das Narrativ hat sich festgesetzt. Viele haben verstanden, worum es geht. Und es kommen stetig Leute dazu. Und ich glaube, daran liegt es. Und scheinbar haben wir hier bei dieser, ich sag jetzt mal 20.000 Dollar Marke rum, einen Preis gefunden, auf dem sich viele aktuell einig sind. Und ich meine, das war ja zuletzt, ich glaube, im November, während FTX deutlich darunter, und eigentlich seit diesem Jahr sind wir die ganze Zeit so bei den 20.000 Dollar unterwegs. Das scheinen die Massen so akzeptiert zu haben. Oder wie, ich weiß nicht, wie ist denn deine Sicht da drauf? Es gab ja jetzt eindeutig keinen riesigen Abverkauf von Leuten in den USA, sonst das hätten wir ja gesehen. Also
das ist total erstaunlich. Mein Binance ist eine Coinbase ja auch, das ist ja eine weltweite Brand mit Leuten oder Nutzern überall auf der ganzen Erde. Das ist schon erstaunlich, dass quasi zwar einiges abstürzt. Das ist vor allem die als unregistered securities einklassifizierten Tokens, aber dass vor allem die Leitkuh sozusagen der Bitcoin und Ethereum, dass dort quasi kaum an Preissenkung was nachzuvollziehen ist, ist wirklich ganz erstaunlich. Wie du sagst, da hat sich was verschoben, da hat sich was verfestigt. Die Leute empfinden die anderen Tokens als wackelig, ja, Binance-Token und Solana und alles Mögliche. aber der Bitcoin ist stabil. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Preis wird ja immer in Märkten gemacht durch Angebot und Nachfrage. Das heißt, dass eben irgendjemand eben auch beginnt, Bitcoins zu kaufen. Ja, das können individuelle Menschen sein, das können Fonds sein, das könnte BlackRock sein, das könnten theoretisch auch größere Firmen sein, Family Offices und so weiter, man weiß es nicht. Aber irgendjemand kauft quasi diese Preissenkungen vom Markt weg, sodass im Ergebnis der Bitcoin-Preis nicht so sehr sinkt, wie man es eigentlich erwarten könnte. Also das zeigt wirklich, dass wir irgendwann das Tal durchschritten haben müssen. Allein schon deswegen, weil es kann nicht mehr viel mehr negative Nachrichten geben. Also, oder Max, also mein, was würde uns denn noch einfallen an negativen Nachrichten, außer dem, was wir jetzt in den letzten 12 Monaten erlebt haben? Ich erinnere, Terra Luna, FTX, diverse andere implodierende Kryptofirmen, Celsius zum Beispiel, dürfen wir nicht vergessen, jetzt die beiden Klagen, dann diverse Zinserhöhungen und. Also was bitteschön soll noch an negativen Nachrichten in diesen Sektor reinprasseln, was dazu führen würde, dass alles nochmal um 20-30% sinkt. Also ich sehe kaum was. Also alle Katzen sozusagen sind aus dem Sack, würde ich fast sagen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke auch. Ich wollte gerade sagen, klar, man weiß natürlich meistens nicht vorher, was passiert, aber wie gesagt, wir haben ja schon häufig über dieses SEC-USA-Risiko gesprochen, also letztes großes Ding, das irgendwie noch so absehbar ist und herumschwirrt, das ist jetzt ja auch aus dem Sack. Ich glaube auch, dass jetzt die ganzen größeren Themen oder die ganzen wichtigen großen Risiken erstmal durch sind. Was ich noch sagen wollte, ist, das müsste man sich mal anschauen, das habe ich leider nicht. Es wäre natürlich interessant zu sehen, wie die Volumen jetzt waren von Bitcoin und Ethereum, ich sage mal in der letzten Woche, anderthalb Wochen, ob man da ein deutlich höheres Volumen gesehen hat, was ja dann wirklich darauf schließen würde, dass irgendjemand das, was verkauft wird, auch aufkauft. Oder ob das Volumen niedrig geblieben ist, was bedeutet, die Leute haben nicht mal verkauft, also dass die Leute das einfach einigermaßen gehalten haben. Also das wäre natürlich da nochmal ein interessanter Indikator auch für Ethereum. Weil wie du sagst, wenn die Leute verkaufen und der Preis sich hält, dann muss irgendjemand sagen, muss irgendjemand das sicher einstecken wieder. Aber habe ich leider nicht angesehen, sonst hätten wir da vielleicht auch was Eindeutigeres noch vorsagen können. Vielleicht nächstes Mal.
Ja, so sehe ich es auch so. Letzte Frage zum Thema Kryptofund Datenbank. Habt ihr jetzt ja im Markt gegeben. Wie ist da die Response? Also gibt es Interesse nach Kryptofunds? Also jetzt zumindest mal von der Informationsseite, nicht notwendigerweise von der Investmentseite.
Ja, also von der Informationsseite kann man ganz klar sagen, ist ein Interesse da. Es ist auch nicht klein. Also man kann ja auf unserer Website auch kostenlos sich ein Sample-Set runterladen. Also da sind dann 50 Fonds drin mit den Daten. Dann sieht man ein bisschen, wie das aussieht. Da kommen jeden Tag Leute rein, die sich das herunterladen. Also wir haben mittlerweile hunderte von Demos, die heruntergeladen wurden. Wir haben auch zahlende Kunden für die Datenbank bereits innerhalb recht kurzer Zeit. Und wie du sagst, in einem Kryptowinter, also die Datenbank wurde vor 2 Monaten das erste Mal angeboten. Und trotzdem ist das Interesse groß. Und eben auch nicht nur von Service-Providern. Also man denkt ja klar, wenn jetzt jemand Kryptofonds als Kunden hat, dann ist das natürlich spannend, aber eben auch von Investoren, die sich die Datenbank kaufen, von Krypto-Dachfonds. Übrigens ein interessantes Thema, es kommen mehr und mehr Krypto-Dachfonds, die gelauncht werden oder Dachfonds, die Krypto mit Equity kombinieren und so weiter, wenn eine recht hohe Krypto-Allokation haben. Für die ist das natürlich spannend. Auch Stiftungen haben sich unterhalten mit uns über die Datenbank und so weiter. Also das Interesse ist da, die Leute. Entschuldigung. Die Leute wollen die Daten haben und die Leute interessieren sich dafür, auch wie diese Kryptofonds performen. Das ist natürlich auch immer spannend, weil dann sieht man eben auch den Mehrwert. Also die meisten oder viele gute Krypto-Hedgefonds bieten durch das aktive Management wirklich massiv einen Mehrwert gegenüber der Marktbewegung. Einige auch nicht. Natürlich muss man auch sagen, es gibt auch weniger aktiv gemanagte, aber das lässt sich eben über so eine Datenbank doch am besten dann einsehen auch.
Vielleicht musst du an der Stelle nochmal, ich kenne die ja schon, die Datenbank, aber vielleicht musst du an der Stelle die Datenbank nochmal kurz beschreiben, was da drin ist, damit man da einfach noch ein bisschen Kontext hat.
Ja, klar. Also die Kryptofonds-Datenbank ist eine Datenbank für Krypto-Hedgefonds, da sind Venture-Capital-Fonds drin, aber der Fokus liegt eigentlich auf liquiden Fonds, die traden. Und die Daten, die wir dazu haben, sind recht weit gestreut. Ich glaube, es ist aus einer Investorensicht gemacht. Das bedeutet, wir haben Daten zu den AUM, also Assets Under Management des Fonds. Die Strategie ist komplett durchklassifiziert. Also wir haben ungefähr 17 verschiedene Strategieklassifikationen. Da ist jeder Fonds unter eine Strategie angesetzt. Wir haben das Domizil des Fonds, also in welcher Jurisdiktion ist der Fonds aufgesetzt. Wir haben das Land des Managers. Wo sitzt der Manager? Das ist auch, wird spannend zu beobachten sein, wie sich das verändert, ob da Manager aus den US abziehen, die aktuell sehr stark sind in dem Segment. Teamgrößen, Fee-Strukturen, wir haben Daten zu, also welche Verwahrer, welche Kryptoverwahrer die Fonds benutzen, welche Administratoren sie benutzen, welche Banken die Fonds benutzen, die Performance-Daten natürlich auch. Subscription und Redemption, also als Investor möchte ich wissen, wie häufig kann ich hier investieren und vor allem auch, wie häufig kann ich mein Geld abziehen oder gibt es da irgendwelche Lockups oder ist das ein illiquider Fonds? Also so ist das gestreut, die Daten haben wir für jeden Fonds und für jeden Manager, einige Manager haben ja mehrere Fonds auch und daher kommt das Interesse, weil ich glaube, das Interesse wäre auch schon nur mit den Namen der Fonds groß, weil ich weiß nicht, wer mal versucht hat, Kryptofonds zu finden über Google. Einige halten sich recht bedeckt und man stößt wahrscheinlich immer nur auf dieselben 20, 30 Namen, die eine Online-Präsenz haben.
Sehr schön, sehr spannend. Ich denke mal, das war ein schöner, zeitgemäßer Abgleich zwischen was passiert gerade im Markt und wie ist unsere Meinung dazu. Kann sich natürlich auch irren. Vielen Dank, Max, für das aufschlussreiche Gespräch und dann wünsche ich dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Danke, Philipp.